Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute lade ich Sie ein zu einer kleinen Zeitreise. Es geht 3000 Jahre zurück ins alte Ägypten. Wir erkunden zusammen mit meinem Gast eine historische Grabkammer. Christina Verbeek ist Restauratorin und lässt Zeugnisse vergangener Zeiten neu erstrahlen. Eines ihrer Projekte, das ist die Grabkammer des Neferhotep. Guten Morgen, Frau Verbeek.
Guten Morgen, Herr Wiese.
Wer war denn dieser Neferhotep?
Neferhotep war der oberste Schreiber des Tempels von Amun. Das klingt jetzt etwas sperrig. Eigentlich kann man sagen, dass er so etwas wie ein Manager war, ein Verwalter der großen Tempelgüter von dem Amun-Tempel in Luxor. Also wenn man sich vorstellt, der Vatikan hat auch viele Güter und Ländereien, und so war das damals auch im alten Ägypten. Also nicht nur der Pharao, sondern auch der Tempel an sich hatte Güter und Ländereien, und die müssen verwaltet werden. Und dieser Tempel, der Tempel von Karnak, den die meisten von unseren Zuhörern vermutlich unter dem Begriff kennen werden, wurde von Neferhotep in der 18. Dynastie verwaltet.
Wir werden gleich auch nochmal genauer diese Grabkammer erkunden und beschreiben. Was mich aber erstmal interessiert, eine Jahrtausende alte ägyptische Grabkammer, da hat man unweigerlich gleich Bilder im Kopf. Ob das die richtigen sind, darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen. Mit was für Gefühlen ist die Arbeit an einem solchen Ort für Sie verbunden, wenn man sich durch so alte Geschichte bewegt?
Also das Hauptgefühl ist eigentlich Ehrfurcht. Also das ist schon etwas ganz Besonderes im Hinterkopf immer zu haben, dass es eine besonders wertvolle Kunst ist, die man nicht nur betrachtet und über die man nicht nur schreibt, sondern die man auch anfassen muss. Und dieses Anfassen ist etwas Undankbares in der Restaurierung, weil man eine Entscheidung treffen muss und dann wirklich auch Hand anlegen muss. Und das in einer Grabkammer, die so alt ist und auch so wunderschön ist, das ist schon Ehrfurcht und auch ein bisschen immer wieder, ja, so Angst kommt, schwingt auch mit, etwas falsch zu machen. Deswegen ist man auch sehr zurückhaltend, wenn man an solchen alten Objekten arbeitet. Aber es ist Freude, Ehrfurcht und manchmal auch etwas Angst.
Ja, nehmen Sie uns doch mal mit. Wie sieht denn diese Grabkammer aus, Frau Verbeek?
Also man muss sich das so vorstellen, dass in der Wüste der Felshang, also wir haben eine Wüste, ist eine Stein-Sand-Wüste, die unmittelbar an das Nilschwemmland angrenzt, und dort gibt es auch Anhöhen und leichte Berge, und dieser Felshang eines Berges ist beschnitten, sodass eine Fassade entsteht, die auch mit Hieroglyphen und Darstellungen gestaltet ist, und durch die Fassade tritt man in den Berg, also sie ist nicht aufgemauert, sondern sie ist in den Berg hineingearbeitet. Wenn man nun dieses kleine Eingangstor durchschreitet, tritt man in den ersten Raum, das sogenannte Vestibül. Das ist so ein, ja, schmaler, breiter Raum, der man auch nach drei Schritten eigentlich schon durchlaufen hat, weil er sehr schmal ist, aber nach rechts und links schon ziemlich breit, also so ungefähr 15 Meter breit. Und man sieht schon überall an den Wänden Malereien, auch an der Decke. Dann geht man weiter und kommt in den sogenannten Pfeilersaal. Das sind vier Pfeiler, die stützen einen Raum. Saal ist vielleicht etwas übertrieben, das ist ein Raum auch, mit an der Stirnseite einer Figurennische, wo wir dann die lebensgroßen Figuren, Sitzfiguren, Statuen von Neferhotep und seiner Frau Meretra sehen.
Grabkammer, das stellt man sich ja erstmal auch irgendwie muffig vor. Gibt es dann einen speziellen Geruch, an den Sie sofort denken?
Ja, dieser Geruch ist genau das, was mich auch mit geschlossenen Augen immer sofort zurückführt in diese Zeit, in der man in der Grabkammer arbeitet. Also es ist so ein ganz spezieller Geruch, der ist so leicht süßlich. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er besonders angenehm ist, aber mich verbindet damit immer einer der schönsten Zeiten im Jahr. Also es ist ein süßlicher, bisschen muffiger Geruch, der so ganz, ganz, ganz typisch für diese Grabkammer ist.
Sie haben jetzt gerade von diesen Malereien berichtet. Was erzählen die denn aus der Zeit von Neferhotep?
Das ist das Schöne an den Privatgräbern. Wir haben ja das Tal der Könige und das Tal der Königinnen mit den berühmten Gräbern, die sicher viele kennen. Und wir haben aber auch die sogenannten Beamtengräber oder die Gräber der Noblen, die nicht so festgelegt sind auf das ganze Figurenprogramm, was man in einer Grabkammer eines Pharaos abspielen muss mit den Götterdarstellung und oft so statuare, steife, große Darstellungen der Gottheiten und des Pharaos. In den Privatgräbern ist man viel freier. Man sieht dort auch Alltagsszenen und das ist das, was ich so faszinierend an den Privatgräbern finde und auch jedem Ägyptenreisenden sehr ans Herz lege, genau diese Gräber zu besuchen, weil wir sehen einerseits auch den Grabinhaber, der auch als Mumie einbalsamiert wird und der dann auch über den Nil gefahren wird in einer Barke mit Klageweibern. Aber wir haben auch diese Alltagsszenen, also sein Beruf. Es wird genau dargestellt, was hat er gemacht. Er sitzt als Schreiber vor dem Tempel und notiert, wie viel Säcke von dem Weizen werden geliefert und wie viel Rinder haben wir. Und man sieht die Rinder auf der Weide und man sieht kleine Kälbchen, die rumspringen. Also auch so ganz lebendige Momentaufnahmen, dass man eintauchen kann in den Alltag und sich richtig vorstellen kann, wie es da ausgesehen hat. Und wir haben bei uns sogar auch in der Grabkammer eine Festszene. Da hat eine Dame ein bisschen zu viel Wein getrunken und übergibt sich. Und wir sehen eine Festgesellschaft, also wirklich sehr lebendig.
Und sind das dann tatsächlich auch Gesichter, die man erkennen kann? Oder ist das dann mehr so skizzenhaft oder wie Piktogramme, wie man das ja auch teilweise kennt?
Also es sind schon eher skizzenhafte Gesichter, wobei auch eine sehr interessante Besonderheit in der Grabkammer, die Skulptur, die Darstellung des Neferhotep, ist, der wird dargestellt als alter Mann mit Falten, mit also ganz expressiv, was auch eine Nachwirkung der Amarna-Zeit ist. Also wir haben ja Echnaton und die Amarna-Zeit, der ausgebrochen ist aus dem vorherigen Götterverständnis mit dem monotheistischen Gedanken, nur den Sonnengott zu verehren. Und dort war halt auch die Kunst porträthaft und sehr lebendig und sehr, ja, sehr individuell. Und diese Nach-Amarna-Zeit, wir befinden uns in der Zeit, in der die Grabkammer entstanden ist, unmittelbar nach Tutanchamun und nach Echnaton. Und das wirkt noch nach, was dann auch dazu geführt hat, dass man sein Gesicht danach zerstört hat, weil man versucht hat, alle Zeugnisse der Amarna-Zeit zu zerstören.
Die Grabkammer, die wurde ja nun schon 1826 entdeckt. Warum hat das so lange gedauert, bis die Konservierung in Angriff genommen wurde? Also Sie arbeiten jetzt immerhin auch schon seit 20 Jahren an dieser Konservierung, aber da ist ja eine ganze Zeit dazwischen.
Es hat sich keiner so richtig rangetraut, weil das Problem in der Grabkammer des Neferhotep ist, dass dort Mumien verbrannt wurden. Und diese Verbrennung hat zu einem sehr fettigen Ruß geführt, der auf den Malereien liegt. Also man kann sich vorstellen, die Mumien sind einbalsamiert und genau diese Öle und Fette, die sind dann auch Bestandteile des Rußes, der auf den Wänden liegt. Wir haben dann mal eine Analyse gemacht dieses Rußes und da kam dann auch wirklich raus, dass es verbrannte Mumie ist. Und das von sehr, sehr empfindlichen Malereien zu entfernen, ist extrem schwierig. Und es gab auch schon Versuche von anderen, ich glaube auch teilweise frühen Reisenden, die einfach mal versucht haben, da ein bisschen zu wischen, wo dann halt auch ganze Wände auch richtig zerstört wurden durch. Also man kann durch das unsachgemäße Reinigen auch sehr viel zerstören und das sehen wir auch in manchen Teilen. Es wurde immer wieder probiert, aber keiner hat so richtig die Methode gefunden, es zu schaffen, dass nicht auch die darunterliegenden Malereien kaputt gehen.
Wie war denn überhaupt der Eindruck, der erste, als Sie vor 20 Jahren oder jetzt fast 21 Jahren das erste Mal das Grab, die Grabkammer betreten haben?
Ja, das war schon erstmal ein ziemlicher Schreck, muss ich sagen, weil ich auch gar nicht davon ausgegangen war. Ich war davon ausgegangen, dass es sich nur, als man mich fragte, ob ich Interesse hätte, dort mitzuarbeiten, da wurde ich gefragt, haben Sie Interesse, eine altägyptische Wandmalerei zu restaurieren? Und ich hatte mir vor meinem inneren Auge eine abgenommene Malerei vielleicht im Museum vorgestellt. Also es war alles ohne viel Vorgespräche. Haben wir uns dann mit der Leiterin des Projektes, Frau Professor Pereira aus Argentinien, getroffen. Und plötzlich stand ich in dieser Grabkammer und merkte, das ist weit mehr als ein kleines Fragment, das sondern eine komplette Grabkammer und die auch noch in einem extrem schlechten Zustand. Viele Teile fehlten, gerade unten im Sockelbereich war der Putz komplett runtergefallen. In der Grabkammer hatten eine Zeit lang im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert Einheimische mit ihren Tieren gelebt. Und das sah man auch. Also gerade der untere Bereich war sehr geschädigt und auf dem Boden lag alles voller Unrat, der durch dieses Eisentor, was als Verschluss davor gesetzt wurde, in den Eingang reingeweht worden war. Also es sah schon ziemlich grauenvoll aus und ich musste in dem Moment auch erstmal in mich gehen und überlegen, ob das überhaupt ein Projekt ist, was man stemmen kann.
Sie haben ja gerade von der argentinischen Professorin gesprochen, die dieses Projekt leitet oder geleitet hat. Wie sind Sie denn überhaupt dazugekommen?
Das war ein Zufall, einer dieser Momente, die dann doch vieles im Leben verändern. Ich habe meine Diplomarbeit in Uruguay geschrieben und am Tag meiner Abreise, das war 1999, erhielt ich einen Anruf von einer unbekannten Argentinierin, also mir unbekannten Argentinierin, die mich fragte, wie das Studium der Restaurierung in Deutschland so strukturiert ist. Und ich war gerade am Packen und hatte eigentlich gar nicht so den Kopf und wusste auch gar nicht, warum sie das alles so genau wissen möchte. Dann kam eben plötzlich die Frage, ob ich Interesse hätte, diese altägyptische Wandmalerei zu restaurieren. Man muss dazu sagen, in Argentinien gibt es die Ausbildung zur Restaurierung, aber mit Schwerpunkt Gemälde, Möbel. Also Wandmalerei ist kein Inhalt der Ausbildung. Und die ägyptische Antikenverwaltung schreibt vor, wenn man in Ägypten ein Projekt ins Leben rufen möchte, muss auch restauriert werden, was ich natürlich als Restauratorin sehr wünschenswert finde. Und deswegen musste Frau Pereira, die diese Grabkammer des Neferhotep studieren wollte, brauchte eine Restauratorin und hatte mitbekommen, es hält sich gerade eine Wandmalerei-Restauratorin im Land auf, obwohl ich noch meinen Abschluss noch gar nicht hatte, ich war noch im Studium. Er hat sie mich angerufen und so ist diese lange berufliche und auch persönliche Beziehung mit Frau Pereira entstanden.
Sie haben ja am Anfang der Sendung schon beschrieben, welche Verantwortung das ist und ja, welche Angst da teilweise auch damit verbunden ist, irgendwas zu zerstören. Und nun waren Sie da gerade am Anfang Ihres Berufslebens. Wie sind Sie da mit dieser Angst umgegangen?
Das war eine sehr große Herausforderung. Also man muss dazu sagen, das Studium der Restaurierung beinhaltet sehr viel praktische Arbeit, also auch wir müssen ein dreijähriges Vorpraktikum machen, sodass ich schon das Gefühl hatte, praktisch gewisse Erfahrung vorzuweisen. Aber es war klar, ich muss ein Team zusammenstellen. Wir müssen zu mehreren gemeinsam dieses Projekt in Angriff nehmen. Aber natürlich wollte ich das auch unbedingt tun. Also das war klar, dass ich es nicht abgelehnt habe und diese Chance halt nicht weggegeben habe, sondern ich habe dann aus der Grabkammer noch meine Freundin und Kollegin Susanne Brinkmann angerufen, die mit mir zusammen studiert hat und hat gesagt, wir müssen ein Team zusammenstellen und wir werden das schaffen.
Und man macht das ja wahrscheinlich auch nicht so, dass man da in die Grabkammer reingeht und dann gleich loslegt, sondern da werden Sie sich eine ganze Zeit lang darauf vorbereitet haben auf die Aufgabe.
Ganz genau, das erklärt auch die 20 Jahre. Wir haben in den ersten, also man fängt immer erstmal mit der Dokumentation an. Also man nimmt den Ist-Zustand auf, fotografiert alles, kartiert alles, also zeichnet auf Fotos jeden Schaden ein, sodass man erstmal sich auch dadurch mit dem Objekt auseinandersetzt, um dann auch die geeigneten Konservierungsmaterialien zu wählen. Also um Verwandte, vielleicht sogar dieselben Materialien dann auch einzusetzen, die damals der alte Ägypter benutzt hat. Und parallel sind natürlich schon kleine Tests gelaufen. Wir haben kleine Versuche gemacht mit verschiedenen traditionellen Reinigungsmethoden in undekorierten Bereichen, um sicherzugehen, dass man nichts zerstört. Und haben aber gemerkt, mit den traditionellen Methoden kommen wir nicht weiter.
Und deshalb setzen Sie einen speziellen Laser ein, den Sie mitentwickelt haben. Wie funktioniert dieser Laser?
Bei dem Laser handelt es sich ja um Reinigen mit Licht. Also wir haben gebündeltes Licht, was auf eine Oberfläche gestrahlt wird. Und ja, wie in der Sonne, schwarze Oberflächen werden warm, weiße Oberflächen reflektieren das Licht, die werden nicht warm. Das ist eigentlich das Prinzip des Lasers, die Absorption und Reflektion. Man muss mit dem Laser so eine Wellenlänge finden, dass nur die oberste dunkle Schicht, was natürlich bei Ruß sehr dankbar ist, weil es eben die dunklere Schicht ist, die Energie absorbiert und dadurch sich expandiert und verdampft und die darunterliegende Schicht reflektiert das Laserlicht und bleibt gänzlich unberührt. Das ist natürlich ein, klingt sehr einfach, ist aber ein sehr schwieriger Prozess, weil wir haben ja auch Blau und Rot und verschiedene Farben und auch Schwarz. Die Hieroglyphen sind teilweise in Schwarz gemalt, sodass wir nur von oben, nur die obersten Schichten behandeln, um diesen Ruß erstmal so zu dünnen, dass wir sehen können, was sich darunter befindet. Und das war mit dem Gerätehersteller möglich, der dort sehr offen war, dieses Gerät so zu modifizieren, dass es dafür geeignet ist und auch in Zusammenarbeit und im engen Austausch mit dem Fraunhofer Institut, die dort auch Techniker haben für Strahlentechnik und sich mit Laser sehr gut auskennen. Und da haben wir dann mit einem Forschungsprojekt, was von der Gerda-Henkel-Stiftung gefördert wurde, einen Laser entwickelt oder weiterentwickelt. Den Laser gab es schon, der dort sehr gute Arbeit geleistet hat.
Damit wir mal einen Eindruck haben, was für eine Bandbreite haben Ihre Projekte?
Aktuell sind wir zum Beispiel gerade im Bonner Münster. Dort restaurieren wir die Mosaike, Wandmalereien und lasern Alabasteraltäre. Und dann eine immer wiederkehrende, wunderschöne Aufgabe ist in der St. Lorenzkirche in Nürnberg die Begutachtung der mittelalterlichen Ausstattung. Das ist, diese Lorenzkirche ist angefüllt mit fantastischer mittelalterlicher Skulptur. Und wir haben dort einen Wartungsauftrag für alle gefassten Steinobjekte und Wandmalereien, sodass wir immer einmal im Jahr mit dem Hubwagen dann durch die Kirche fahren dürfen und begutachten, ob sich irgendwas verändert hat, ob Schäden aufgetreten sind, ob irgendwo ein Handlungsbedarf ist. Also das ist auch wieder was ganz anderes.
Also man muss nicht erst nach Ägypten fahren, um eine ihrer Arbeiten sich anzugucken. Aber wenn wir nochmal zu diesem Projekt der Grabkammer des Neferhotep schauen, könnte man natürlich auch sagen, die Arbeit würde vielleicht genauso gut in den Händen ägyptischer Restauratorinnen oder Restauratoren liegen, zumal es da vielleicht auch noch eine andere kulturelle Verbundenheit gibt. Begegnet Ihnen das manchmal als Kritik, dass Sie da vielleicht heimische Fachkräfte um eine große Gelegenheit bringen?
Also es ist ein ganz wichtiges Thema, was aber, glaube ich, sehr gut gelöst ist, weil es ein sehr gutes Miteinander gibt. Also wir haben bei unseren Arbeitskampagnen immer ägyptische Restauratoren mit dabei, die wir einerseits in diesen moderneren Technologien auch ein bisschen mit heranführen können, aber von denen wir auch ganz viele wichtige Informationen bekommen zu lokalen Begebenheiten. Und es gibt viele Projekte, wo auch ägyptische Restauratoren ausgebildet werden mit. Also es gibt ein gutes Miteinander, was in meinen Augen natürlich sehr, sehr, sehr wichtig ist, um nicht nur extern ein Know-how ins Land zu bringen und dann wieder mitzunehmen, sondern es auch dazulassen ein Stück weit. Und nach 20 Jahren haben wir natürlich auch schon einen gewissen Freundeskreis von Restauratoren, mit denen wir uns austauschen und versuchen, das auch im Rahmen einer Internetplattform immer weiter voranzutreiben. Das war auch ein Projekt, was wir zusammen mit der Gerda-Henkel-Stiftung realisieren konnten. Eine Online-Plattform nur für Restauratoren, die sich dort austauschen können, die dort ihre Erfahrungen hineinschreiben können, dass man auch die Erfahrungen der anderen Teams auch einem zur Verfügung gestellt werden.
Wenn wir auf die Nachhaltigkeit des Projektes gucken oder dann nochmal einen anderen Aspekt uns anschauen. Vorgabe der ägyptischen Antikenverwaltung ist es ja auch, dass sie eben zur Erschließung der Grabkammer für den Tourismus beitragen. Sie haben es erzählt. Jetzt arbeiten Sie so viele Jahre dort, restaurieren mit Liebe und Geduld. Mit welchen Gefühlen ist es dann verbunden, dass Ihre Arbeit in absehbarer Zeit Touristen ausgesetzt ist, möchte ich sagen?
Ja, wir waren ja auch gar nicht so traurig, dass wir 20 Jahre lang die Grabkammer unter Verschluss gehalten haben, weil es schon außer Frage steht, dass gerade der Massentourismus zu unwiederbringlichen Schäden in Grabanlagen führt. Die Luftfeuchtigkeit, die Ausdünstung, der mechanische Abrieb. Und deswegen ist das ein sehr wichtiges Thema, beide Seiten haben ihre Rechtfertigung. Also es ist klar, dass Weltkulturerbe auch jedem zur Verfügung stellen muss. Und ich konnte ja auch beobachten, dass gerade Kinder und Jugendliche durch dieses Erleben mit allen Sinnen dieser Kunst auch eine gewisse Prägung und Begeisterung für die alten Kulturen erleben. Nichtsdestotrotz, gerade als Restauratorin würde ich mir wünschen, dass viel mehr das Thema der Replika, der Nachahmung oder Nachbildung ins Visier genommen würde, weil es gibt bereits Nachbildungen, zum Beispiel die Grabkammer des Tutanchamun. Und wir sind mit einer Gruppe von Restauratoren, vor 2 Jahren haben wir diese Replika besucht. Und das war, obwohl wir ja doch ein sehr geschultes Auge haben, weil wir ja seit 20 Jahren auf diese Oberflächen gucken, wir waren sprachlos, wie perfekt diese Nachbildung ist. Also es ist ja nicht nur ein Foto, was auf eine Wand geleimt wurde, sondern die Grabkammer ist komplett mit Sarkophag, mit allem komplett nachgebildet, auch die Textur der Oberfläche ist nachgebildet. Also man darf in der Replika dann auch die Nase an die Wand halten. Also wir durften es und konnten dann ganz in unmittelbarer Nähe sehen, dass diese Farbscholle, die so aussieht wie eine echte Farbscholle, weil sie auch in der Textur nachgebildet ist, eine Nachbildung ist. Und das ist so gut gemacht, dass ich denke, dass zum Beispiel die Tagestouristen aus Hurghada, die 10 Tempel und 10 Grabkammern an einem Tag machen, dass man doch dann verantworten könnte, mehr das Augenmerk auf diese Nachbildung zu legen. Also ich glaube, darin liegt die Zukunft.
Aber das hat natürlich dann auch so ein bisschen was von einem Disneyland für Touristen, die mal schauen wollen, wie es so gewesen ist.
Das ist die Gefahr, aber ich glaube, es kommt darauf an, wie es dargestellt ist. Diese Nachbildung, die ist in unmittelbarer Nachbarschaft zum Katerhaus, am Fuße des Tal der Könige. Also in die ganze Atmosphäre, alles ist dieselbe, wie wenn man in das Tal der Könige fahren würde. Also ich glaube, wenn man jetzt natürlich eine Grabkammer neben der anderen bauen würde, dann hat es vielleicht den Geschmack von Disneyland. Aber ich denke, einzelne besondere Grabkammern, die dann ja auch im Fokus dieser Touristen liegen, wenn man die nachbildet und auch bekannter macht, ich glaube, kaum jemand besucht diese Grabkammer, weil sie, glaube ich, auch einfach gar nicht so richtig bekannt ist. Und es lohnt sich, der Besuch lohnt sich, weil es ist eine fantastische Arbeit und man kann diese Grabkammer, ich war oft in der Grabkammer, das tut ja nicht arm, und man kann sie wunderbar auch in der dort erleben.
Wie ist das eigentlich, Frau Verbeek? In welches Verhältnis treten Sie eigentlich in dem Augenblick zu den Menschen ein, die diese Wandbilder irgendwann vor 3000 Jahren mal geschaffen haben?
Es ist natürlich so, dass wenn man den ganzen Tag dort vor sich hin arbeitet, die Gedanken schweifen lässt und man versucht sich vorzustellen, wie sah es da wirklich aus, mit welchen Lichtquellen haben die gearbeitet, wie haben die ihre Pigmente angerührt. Gut, da gibt es Funde, wo man sehen kann, dass die Pigmente in solchen kleinen Schalen angerührt wurden. Und wie sah so ein Alltag eines Künstlers aus, der diese Malereien hergestellt hat. Aber fast mehr noch versinkt man so in den Grabinhaber, dessen Porträt man dann reinigt und in dessen Augen man guckt. Und dann ist es viel mehr, dass ich mir vorstelle, wie hat er gelebt. Und es ist auch nach jeder Arbeitskampagne so, dass ich mir herausnehme, ganz am Schluss, wenn alles fertig ist und alle Lichter weggeräumt und alle Kisten geschlossen sind, noch einmal reinzugehen, bevor das Grab versiegelt wird, um nochmal mit ihm so in ein Gespräch zu gehen und mich von ihm zu verabschieden und zu sagen, gut, dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder und dann wird die Tür versiegelt bis zum nächsten Jahr.
In welchen Grenzen bewegen Sie sich da eigentlich bei Ihrer Arbeit? Also Sie haben ja gesagt, Sie gucken, dass Sie möglichst die Materialien benutzen, die eben zu der damaligen Zeit üblich gewesen sind. Gibt es aber trotzdem auch so ein bisschen was wie, ja, ich möchte es jetzt nicht künstlerische Freiheit nennen, aber doch eine gewisse Freiheit, die Sie sich auch nehmen können?
Ja, wir versuchen natürlich, oberste Prämisse ist immer, dass es ein Material ist, was nicht schädigt und was im Optimalfall auch reversibel ist. Also was man dann auch wieder, wenn es mal in zukünftigen Forschungen bessere Methoden und bessere Materialien gibt, diese auch dann ausgetauscht werden könnten. Bei der Ausführung selber ist es ganz wichtig, dass man nicht, wie sich das manche vorstellen, oder ich werde oft gefragt, ja, malt man dann die fehlenden Stellen nach? Also das würde man natürlich nicht tun. Man bewegt sich wirklich immer nur im konservatorischen Bereich, also man hält, man schließt Fehlstellen, um Ränder zu sichern, aber man würde niemals nachmalen. Also so eine Ergänzung, eine Kittung, die ist dann immer in einem zurückhaltenden Ton, auch ein bisschen unter Niveau, sodass man immer ganz klar ablesen kann, was ist später hinzugekommen und was ist das der original altägyptische Bestand.
Jetzt haben wir einen Ausflug in die ägyptische Geschichte unternommen, in Ihre Arbeit. Wenn wir jetzt aber noch mal ein bisschen uns in Ihrer Geschichte umgucken, in anderen Ländern zu sein. Sie haben es ja auch schon mal beschrieben oder kurz erzählt von Argentinien. Das sind Sie ja im Prinzip seit Ihrer Kindheit gewohnt als Tochter eines Diplomaten. An welchem Ort setzt denn eigentlich Ihre früheste Erinnerung ein?
Auch die früheste Erinnerung setzt eigentlich auch an dem ersten Ort ein, den wir als Familie dann, in dem mein Vater versetzt wurde, nach Afrika, Abidjan, an die Elfenbeinküste. Das sind aber einfach so nette Erinnerungen, dass eine Kobra im Wohnzimmer war oder dass wir einen Affen hatten oder so Dinge, die man sich als 5-6-Jährige dann merkt. Das ist so das, was ich in Erinnerung an Afrika habe. Aber die intensivsten Erinnerungen sind schon Argentinien, weil dort war ich mit 10 Jahren, 10, 12, 13, 14. Und auch heute noch habe ich sehr, sehr enge Freunde in Argentinien und pflege dort auch die Verbindung und die Freundschaften noch ganz aktiv. Also das ist schon eine sehr intensive Erinnerung und Verbindung zu dem Land.
Also mit 10 sind Sie im Prinzip von der Elfenbeinküste nach Argentinien umgezogen.
Es gab immer dazwischen wieder Zeiten, in denen wir in Deutschland waren. Also man kann eigentlich sagen, es gibt immer so einen 4-Jahre-Rhythmus. Also man ist 4 Jahre im Ausland, dann ist man wieder in Deutschland und dann ist man wieder 4 Jahre im Ausland.
Damit waren ja natürlich dann auch immer wieder Schulwechsel verbunden, Abschied nehmen von Freunden. Wie haben Sie das erlebt?
Ach, für mich war es eigentlich immer doch die Neugier auf das, was kommt. Also ich muss sagen, ich kann das nur positiv werten. Also ich habe dann natürlich schon auch diesen Trennungsschmerz gehabt, wenn man von den besten Freunden dann getrennt wird. Aber dann kommt sofort diese Neugierde auf das, was kommt. Und gerade wenn es dann auch wieder zurück nach Deutschland ging, ging es natürlich auch wieder zurück in ein bekannteres Umfeld, also auch zu den alten Freunden, sodass es für mich eigentlich nur ein Mehrwert war. Also es war eigentlich immer eine große Freude zu gucken, was kommt.
Ist Ihnen das geblieben? Also wenn Sie diesen 4-Jahres-Rhythmus beschreiben, werden Sie heute unruhig, wenn Sie länger an einem Ort sind?
Das hatte ich eine ganze Zeit lang, muss ich sagen. Also ich bin immer viel verreist und viel gereist und hatte eigentlich immer so den Drang, dass es irgendwas sich verändern muss und dass wieder was Neues passieren muss. Aber ich muss sagen, jetzt so langsam fühle ich mich doch sehr wohl und ich glaube auch dieses zu wissen, dass man so viel gesehen hat, ist dann auch das Ankommen vielleicht leichter. Also jetzt habe ich das Gefühl, doch hier angekommen zu sein und jetzt zieht es mich gar nicht mehr so in die Ferne.
Wie ist denn damals als junge Erwachsene überhaupt der Wunsch entstanden, Restauratorin zu werden? Also Sie haben ja erstmal Sozialpädagogik studiert.
Es war schwierig. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht genau, was ich machen soll. Ich habe mein Abitur gemacht und um mich rum waren alle schon voller Pläne und hatten ganz konkrete Vorstellungen. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich angefangen, Sozialpädagogik studiert. Ich bin dann einfach so ein bisschen die Fußstapfen der Schwester meines damaligen Freundes getreten und war aber parallel oft in Rom, weil zu der Zeit mein Vater in Rom war. Und bei einem Besuch einer Katakombe habe ich so in einem Raum, das war auch abgesperrt, da konnte man gar nicht näher rangehen, stand hinten eine Restauratorin, so einen weißen Kittel mit Scheinwerfer und einem kleinen Rollwagen neben sich, wo das Werkzeug drauf lag, also genau wie man sich das so vorstellt. Und das hat mich so fasziniert. Ich glaube, ich habe der eine Stunde lang zugeguckt und habe gedacht, das ist so eine Auserwählte, die war ja auch so beleuchtet. Also es war für mich sowas völlig Unerreichbares, bis ich verstanden habe, dass das ein ganz normaler Beruf ist, den man einfach erlernen kann. Und dann war das eine Sache von wenigen Wochen. Also ich habe sofort mich informiert, was muss ich tun für diesen Studiengang und habe sofort mein anderes Studium geschmissen. Also es war sofort klar, dass ich genau das mache und auch genau Wandmalerei-Restauratorin werde und nicht Holz oder Papier oder Textil. Das ist ja ein sehr vielschichtiger Beruf. Sondern es war klar, es muss dann auch Malerei sein, Wandmalerei.
Wie so eine Offenbarung.
Ja.
Und warum dann die Wandmalerei? Einfach, weil sie dieses Ereignis so beeindruckt hat?
Das war so klar, dass es wahrscheinlich verknüpft ist mit dieser Erfahrung. Aber auch nach wie vor finde ich Wandmalerei ein sehr spannendes Feld, weil es etwas ist, was mit einem Bauwerk verbunden ist. Also meistens hängt ja doch die Wandmalerei an einer Wand, die in einem Bauwerk ist, in einer Kirche oder in einem Schloss oder Ähnliches. Und das ist eine sehr komplexe Fragestellung, weil man doch dann auch immer das ganze Bauwerk ins Auge nehmen muss.
Jetzt hat ja Corona alles so ein bisschen in Verzug gebracht. Ist denn tatsächlich schon abzusehen, wann diese Grabkammer jetzt für die Öffentlichkeit geöffnet wird?
Ja, das ist schwierig. Wir hatten jetzt geplant, im Februar unsere nächste Arbeitskampagne zu machen, aber das werden wir dann verschieben müssen, hoffentlich auf Herbst. Grundsätzlich ist geplant, dass wir noch 2 Arbeitskampagnen brauchen und dann würden wir alles vorbereiten, dass die Grabkammer dann auch geöffnet werden kann.
Wie ist das bei Ihnen persönlich? Sie haben ja heute Vormittag so schön beschrieben, mit welchen Gefühlen die Arbeit an diesem Ort über 20 Jahre lang verbunden war. Gibt es da auch eine gewisse Sehnsucht, möglichst bald wieder zurückzukehren?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe auch ein bisschen Angst, in 2 Jahren zu sagen, jetzt ist es fertig, jetzt ist das Projekt beendet. Also es ist schon so, dass das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Lebens geworden ist. Und auch jedes Jahr dorthin zu fahren, wir wohnen dort in einem kleinen Familienhotel auf der gegenüberliegenden Seite von Luxor. Das ist noch eine dörfliche Struktur, da laufen die Hühner über den Lehmboden. Und das ist wirklich alles noch sehr archaisch und sehr ursprünglich. Und dort leben Freunde und Familien, die auch wie eine eigene Familie mittlerweile sind. Die Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Ägypter ist halt etwas, was man ganz besonders kennengelernt hat in der Zeit. Und das wird man natürlich auch vermissen, sodass ich mir ganz sicher bin, dass ich auch danach immer wieder dorthin reisen werde, auch einfach um die Freunde wieder zu besuchen und die Menschen, die einem halt auch so viel gegeben haben in der Zeit.
Christina Verbeek, dann wünsche ich Ihnen bis dahin noch viele gute Momente in Ägypten und natürlich auch darüber hinaus viele spannende Projekte. Vielen Dank, dass Sie uns heute davon erzählt haben, was Sie bisher so gemacht haben.
Dankeschön.